ist auferstanden. Das ist mein Lieblingspart im Ostergottesdienst. Deswegen machen wir das nochmal. Der Herr ist auferstanden. Der Ostermorgen ist schon echt was Besonderes. Ich finde, wir haben festgestellt, es liegt auch ein bisschen am Wetter, wie man das so empfindet. Ich finde, es kommt auch ein bisschen darauf an, wie intensiv man den Karfreitag miterlebt hat. Ich persönlich komme gerade vom GLS, Gruppenleiterseminar, wo Jugendmitarbeiter zum ersten Mal auch zu diesem Tag gepredigt haben, zum Karfreitag. Super spannend, sehr intensiv. Ich habe auch intensiv mitgefiebert, denn Predigen ist schon herausfordernd und am Karfreitag nochmal besonders. Aber Jesus stand wieder auf am dritten Tag, das Grab ist leer. Und meine Frage ist, was ist mit dir? Auferstehst du schon oder stirbst du noch? Ich habe da mal ein bisschen was gebastelt, könnt ihr sehen. Ich will euch jetzt nicht irgendwelche Möbel verkaufen, ist klar, die euch irgendwie ein tolles Leben versprechen. Aber Jesus ist uns den Weg der Auferstehung vorausgegangen, damit wir ihn selbst gehen können. Und meine Frage an dich, lebst du schon in diesem Bewusstsein, dass das Leben der Auferstehung dir gilt, in dem Bewusstsein, dass es immer Hoffnung gibt, immer? Lebst du so, dass du weißt, dass niemand gegen dich sein kann, wenn Gott für dich ist? Hast du begriffen, dass dich nichts, absolut nichts, von seiner Liebe trennen kann? Wir können uns jetzt nichts kaufen, um das zu haben, und auch nicht unsere Wohnung anders einrichten, auch wenn die IKEA-Werbung uns das anders verkaufen will. Die Kraft der Auferstehung kommt allein von Gott. Aber es gibt etwas, das wir tun können. Und das finden wir in diesem Loblied von Hannah, das wir eben gehört haben. Und dazu hören wir einmal auf Hannas Geschichte. Wir befinden uns im Jahr um 1000 vor Christus. Das Volk Israel hatte vor einiger Zeit die Grenze des Heiligen Landes überquert und musste sich gegen Feinde durchsetzen. Über die Jahrzehnte hatte das Volk schon einige Auf und Abs hinter sich. Mal waren sie erfolgreich, mal wurden sie von den Feinden niedergemacht. Könige gab es noch nicht, dafür aber Richter, die eine gewisse Aufsicht über das Volk ausübten. Man fragte sie, wenn man etwas brauchte. Sie hatten ein Verständnis für das Gesetz des Herrn, über das, was Recht und Unrecht war. Und zur Zeit, als Hannah lebte, herrschte der Richter Eli und er war zugleich Priester am Tempel. Es war wieder eine Zeit erreicht, in der das Volk sehr von Gott abgewichen war. Elis Söhne waren auch Priester, aber sie verachteten das, was Gott ihnen anvertraut hatte. Jeder dachte vor allem an sich selbst, setzte seine Macht ein, um für sich Vorteile zu gewinnen. Und ich dachte, so ganz fremd klingt das für uns heute ja nicht. Und in dieser Zeit lebte Hannah. Sie war eine von zwei Frauen von Elkana. Seine zweite Frau Penina hatte einige Kinder und Hannah nicht. Hannah litt darunter. Sie hatte Angst, weil sie dadurch als weniger wert angesehen wurde. Und schließlich war eine Frau dieser Zeit dafür da, Kinder zu bekommen und die Nachkommenschaft zu sichern. Das ist für heutige Ohren vielleicht eher unverständlicher, aber so war das. Penina wusste das und machte Hannah ziemlich fertig deswegen. Elkana und seine Familie waren sehr fromm, was schon fast ungewöhnlich war für die Zeit, und so gingen sie regelmäßig zum Tempel, um ihre Opfer darzubringen. In diesem Jahr war es besonders schlimm für Hannah. Penina machte sie nieder, beschämte sie, beleidigte sie. Und während die Familie sich freute beim Opferfest, aß und trank, konnte Hannah nichts runterbringen. Sie konnte sich nicht freuen. Elkana versuchte sie aufzumuntern, aber es half nichts. Für sie war es eine Schande und eigentlich für ihren Mann Elkana auch. Sie fühlte sich wertlos. Aber Hannah wusste, dass sie sich an jemanden wenden kann. Und so ging sie in den Tempel und betete. Sie schüttete ihr Herz aus vor Gott, legte ihm alles hin, all die Wut, all die Verzweiflung, die Beschämung, die Verletzung. Eli, der Richter und Priester am Tempel, sieht sie und hält sie erst einmal für verrückt. Sie sieht so aus, als wäre sie völlig betrunken, brabbelt da irgendwas vor sich hin, man versteht sie nicht. Ich bin nicht betrunken, ich bete. Und ich musste all meine Verzweiflung bei Gott ausschütten. Und Eli versteht. Er sagt ihr zu, dass ihr Gebet erhört werden wird. Dieses Gebet hat Hannah total verändert. Und es hat sie nicht verändert, weil ihre Bitte erhört wird. Ein Jahr später bringt sie einen Sohn zur Welt. Sondern wie es sie verändert hat, erfahren wir in diesem Lobgesang. Oh, vielleicht können wir die Folie noch mal kurz zurückmachen, ne? Ein Bild zurück. Genau, wir bleiben noch einmal bei der. Sorry, ich habe das nicht aufgeschrieben, was wann kommt. Hannah muss ziemlich am Boden gewesen sein. Und trotzdem steht für sie nicht im Fokus, dass sie sich nicht mehr dieser Kränkung aussetzen will, dass sie sich ein schöneres Leben wünscht. Für sie ist sofort klar, das Kind, was sie bekommt, kommt von Gott und soll auch für Gott da sein. Ihr Dank an Gott für die Hilfe, das war nur der erste Vers, den wir eben gelesen haben, war sehr kurz, denn im Fokus steht Gott. Sie sagt nur, ich bin voll Freude, weil er mir geholfen hat. Und dieser Fokus auf Gott zeigt sich dann auch, wenn die Geschichte von Hannah weitergeht. Lohnt sich, das nochmal weiter zu lesen. Weil Hannah erst einmal darauf verzichtet, ihren Sohn allen zu zeigen und zu zeigen, dass sie jetzt nicht mehr die Wertlose ist. So, hey, seht mal her, ich bin nicht mehr die Kinderlose. Ich weiß nicht, ob ihr sowas auch ein bisschen kennt von vielleicht Klassentreffen oder wenn man so alte Schulkameraden wieder trifft. Je nachdem, wie jetzt die Schulzeit so für dich war, aber da ist vielleicht so ein Drang zu zeigen, hey, guck mal, was aus mir geworden ist. So nicht mit Hannah. Im Lob besingt sie Gott, seine Größe, seine Taten. Und sie spricht dann weiter, tut nicht so groß, spielt euch nicht so auf, prahlt nicht so frech mit euren Plänen. Der Herr ist ein Gott, der euer Treiben kennt, er prüft alle eure Taten. Starken Männern zerbricht er die Waffen, Schwachen und Entmutigten gibt er neue Kraft. Ich habe mich gefragt, was hat das eigentlich zu suchen bei einer einfachen Dankbarkeit für ein Kind? Das, was sie da sagt. Und ich finde, was das zeigt, ist, dass Hannah die Situation ihres Volkes im Blick hat. Das heißt, als sie ihr Herz vor Gott ausgeschüttet hat, da hat sie nicht nur gejammert, oh Gott, es ist alles so furchtbar und hol mich hier raus, ich kann die Schande nicht mehr tragen. Das gehörte bestimmt auch dazu. Aber ihr Lob zeigt dann auch, dass sie das Leid ihres Volkes im Blick gehabt haben muss. Vielleicht kennt der ein oder andere das auch aus dem eigenen Gebetsleben. Dich stört irgendwas oder belastet was? Du gehst damit zu Gott, schüttest dein Herz aus und langsam klären sich die Gedanken. Und du merkst, ach, es geht irgendwie gar nicht um das, was mich gestört hat, sondern es ist viel größer, viel tiefer, viel weiter. Ich glaube, dass Hannah so etwas hatte, so einen Moment. Und sie nimmt wahr, dass ihr persönliches Leid nicht nur ihr persönliches Leid ist, sondern ihr gesamtes Volk leidet. Und zwar darunter, von Gott getrennt zu sein. Die Priester missachten Gottes Ordnung, nutzen ihre Macht aus. Und ganz ehrlich, kommt uns das nicht bekannt vor, dass Machthabende ihre Macht ausnutzen, missbrauchen. Und unsere Kirche ist davor nicht bewahrt. Und gerade waren ja die Missbrauchsfälle in unserer evangelischen Kirche wieder Thema in den Medien. Wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer Welt voll von Menschen, die von Gott getrennt sind. Tragischerweise auch in unserer Kirche. Hannah nimmt das wahr und sie stellt es unter Gottes Herrschaft mit ihrem Lobgesang. Er ist der Herr. Er ist allmächtig. Er kennt alle Gedanken und Taten und er richtet. Hannah demütigt sich darunter, macht sich selbst bewusst, wer Gott eigentlich ist, der Heilige, der Allmächtige, der Richter. Und dann kommt, wie ich finde, eine krasse Aussage. Hannah singt: Die Armen holt er aus der Not, die Hilflosen heraus aus ihrem Elend. Er lässt sie aufsteigen in den Kreis der Angesehenen und gibt ihnen einen Ehrenplatz. Gott gibt den Armen einen Ehrenplatz. Eigentlich steht hier, Gott lässt sie den Thron der Herrlichkeit erben. Wisst ihr, was das ist? Der Thron der Herrlichkeit? Ich wusste es auch nicht, bevor ich das gelesen habe. Das ist die Auferstehung. Der Thron der Herrlichkeit ist die Auferstehung. Hannah kennt ihren Gott und Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, vor tausenden von Jahren und jetzt immer noch. Wir finden was Ähnliches im Neuen Testament, wo Paulus schreibt: Wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Das ist die Auferstehung. Ich finde es total spannend, dass Hannah das wusste. Vielleicht hätte sie das jetzt nicht so formulieren können. So, und Jesus, so kannte sie ja nicht, aber sie kannte ihren Gott. Und das bringt sie in diesem Lob zum Ausdruck. Ihr Lieben, was sagt uns das an diesem Ostermorgen? Und jetzt kannst du mal die nächste, genau. Mich berührt Hannas Haltung, dass sie hinlegt, was sie bewegt, dass sie wirklich loslässt, also wirklich loslässt und sieht, was Gott daraus macht. Sie lässt im Gebet ihren Stolz los, dass jetzt alles so sein muss, wie sie das gerne hätte. Sie lässt ihren Willen los, ein Kind zu haben und dadurch endlich anerkannt zu sein. Und sie lässt diese Lüge los, dass nur ein Kind sie aus dieser Schmach retten kann. Hannah schüttet ihr Herz aus und im Ausschütten lässt sie es wirklich bei Gott. Sie sät einen Samen, deswegen habe ich dieses Samenbild da mal draufgepackt, auf Hannah. Sie sät einen Samen im Ausschütten ihres Herzens. Und sie sät diesen Samen, ohne zu wissen, was daraus hervorkommen wird. Sie tut es einfach. Und als Folge erlebt sie ein Stück weit Auferstehung. Sie bekommt ein Kind, ja, aber es ist noch viel größer als das. Dieser Same geht auf. Und es ist eben nicht nur die Erfüllung irgendeiner Bitte, sondern es ist Lebenserfüllung am Ende. Hannah entdeckt ihre Berufung, dass sie Mutter sein wird von jemandem, der weiser Prophet seines Volkes sein wird, der Vorbild sein wird für den größten König Israels und Vorbild darin, ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Sie bringt jemanden zur Welt, der das Volk verändern wird. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, deinen Samen zu säen und das, was dich bewegt, ans Kreuz zu bringen und es da zu lassen. So Dinge da zu lassen ist oft etwas, was auch schon mal schwerfallen kann. Zumindest merke ich das bei mir immer wieder, wenn ich irgendwie um etwas bitte oder versuche, so bewusst im Gebet Dinge abzugeben, dann merke ich, dass es einen halben Tag später dann doch irgendwie wieder so belastend auf mir liegt oder in meinen Gedanken und Gefühlen irgendwie rumschwirrt. Und damit nehme ich das wieder an mich. Ich habe eine Sehnsucht zu beten wie Hannah. Mein Herz so auszuschütten, dass ich es nicht wieder an mich reiße. Ich möchte sehen, was Gott daraus macht. Und ich möchte erwarten, dass Gott etwas daraus macht. Jesus ist von den Toten auferstanden. Das Grab ist leer. Er ist dir und mir vorausgegangen. Und durch ihn und mit ihm können auch wir unseren Samen säen. Leben aus der Auferstehung bedeutet, Hoffnung zu haben, auch wenn sämtliche Umstände dagegen sprechen. Es bedeutet zu wissen, dass Gott an deiner Seite ist und dass dich nichts von ihm trennen kann. Es bedeutet, dass niemand gegen dich sein kann, wenn er für dich ist. Und dafür müssen wir ans Kreuz bringen, was das verhindert. Der Wunsch nach Anerkennung und Wert, wie bei Hannah, oder die Suche nach einem echten Zuhause, Selbstzweifel, ständiges Getriebensein, was immer das ist. Bei dem IKEA-Slogan, wohnst du noch oder lebst du schon, geht es ja darum, sich die Wohnung so einzurichten, dass du wirklich leben oder dein Leben genießen kannst. Ihr kennt bestimmt alle irgendwie die Werbung. Wohnung soll ein Ausdruck deines Lebens sein. Du willst dich wohlfühlen. Und nur eine Wohnung zu haben, die nur zweckmäßig ist, das ist nicht wirklich erfüllend. Und IKEA gaukelt dann natürlich ein bisschen vor, wie einfach das ist. Weißt du, ein Besuch im Geschäft und hast dein Leben hier komplett im Griff oder hast die Erfüllung, nach der du dich sehnst. Klassische Werbung halt. Aber stirbst du noch oder auferstehst du schon? Wenn wir nur unser Leben irgendwie hier auf der Erde leben, gestalten wollen und uns dabei aber nur von Umständen und Gegebenheiten hin und her werfen lassen, dann verlieren wir es. Wer sein Leben behalten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aufgibt um meinetwillen, der wird es gewinnen, sagt Jesus. Ihr Lieben, es gibt nur diese beiden Alternativen. Sterben oder leben aus der Auferstehung. Leg dein Leben in seine Hand. Mit allem, was dazugehört. Und wenn du das noch nie bewusst ausgesprochen hast, dann ermutige ich dich, das zu tun. Wenn du magst, kannst du auch nach dem Gottesdienst dafür gerne auf mich zukommen. Aber es ist so wichtig, das auch mal laut auszusprechen. Jesus, ich glaube dir. Ich glaube dir, dass du für mich gestorben bist, damit ich leben kann. Ich leg dir mein Leben hin. Sei mein Herr und Erlöser. Leg dein Leben in seine Hand. Und wenn du mit Jesus schon länger unterwegs bist, dann lass dich nicht von den Denkmustern dieser Welt bestimmen. Schütte ihm dein Herz aus und sieh, was passiert. Bete, lass los. In seine Hand, was dich bewegt. Wir beten. Jesus, wir danken dir für das Leben der Auferstehung, das wir durch dich haben. Und wir bitten dich, dass wir da hineingehen können mit dir und durch dich. Wir bitten dich, dass wir wirklich loslassen können, was uns bewegt und dieses Leben von dir empfangen können. Danke, dass du der Herr bist, dass du an unserer Seite bist, dass uns nichts von dir trennen kann. Amen.